Guten Abend, meine Damen und Herren. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Hagen. In den nächsten anderthalb Stunden hören Sie den vierten Teil unserer Sendereihe Walter Lewin und das LaSalle-Quartett, eine musikalische Biografie, erzählt in 26 Folgen. Der in Berlin geborene Geiger Walter Lewin, der in diesem Jahre 2009 85 Jahre alt wird, emigrierte 1938 nach Palästina. Gleich nach dem Zweiten Weltkrieg ging er nach New York und studierte Violine bei Ivan Galamian an der Juilliard School of Music. Hier gründete Lewin 1947 das LaSalle-Quartett, dessen erster Geiger er bis 1987 war. Das LaSalle-Quartett unternahm Konzerttourneen in der ganzen Welt und spielte maßstabsetzende Schallplattenaufnahmen ein, darunter das Oeuvre für Streichquartett von Schönberg, Berg und Webern, Quartette von Beethoven, Brahms, Wolf und Zemlinsky sowie Quintette von Schubert und Schumann. Im Mai 1987 beendete das LaSalle-Quartett nach über 40 Jahren seine Konzerttätigkeit. Noch heute bildet Walter Lewin junge Streichquartette in vielen Ländern aus. Hinzu kommen Gesprächskonzerte, Aufsätze, Radio- und Fernsehsendungen. In der heutigen Folge erzählt uns Walter Lewin von der Zeit zwischen 1933 und 1938, also von einer Zeit, als er zwischen 8 und 14 Jahre alt war. Walter Lewin lebte mit seinen jüdischen Eltern in Berlin. Der Vater betrieb auch in den Jahren nach 1933 weiterhin eine Kleiderfabrik im Osten der Stadt. Die Familie selbst lebte in einer gutbürgerlichen Villa in Dahlem. Die nun folgende vierte Folge unserer Sendereihe trägt den Titel »Ein jugendlicher Opernnarr, die Pogromnacht und eine überstürzte Ausreise. Berlin 1933 bis 1938«. Mit Walter Lewin sprechen Wolfgang Hagen und Werner Grünzweig.
Herr Lewin, wir haben in den letzten Sendungen schon gehört von den Konzerten, die Sie besucht haben als Kind, schon vor 1933, vor allem aber auch nach 1933. Orchesterkonzerte, Solistenkonzerte, Kammermusik, Liederabende. Wenn man es überspitzt formulieren will, waren Sie irgendwo privilegiert. Sie konnten sowohl in die Konzerte des Jüdischen Kulturbundes, in die die Vertreter der selbsternannten Herrenrasse ja keinen Zutritt hatten, als auch in die allgemeinen Konzerte. Wie lang ging das, dass Sie in die allgemeinen Konzerte kamen?
Offiziell ging das eigentlich so etwa bis Anfang 1938. Dann wurde es zusehends verboten, aus expressis verbis verboten, für Juden in normale Konzerte, die nicht vom Kulturbund veranstaltet waren, zu gehen. Ich habe mich daran nicht gehalten. Das war vielleicht etwas vorwitzig und gefährlich. Das war mir nicht bewusst. Ich bin nach wie vor besonders in die Staatsoper gegangen und habe mir da selber Karten besorgt und habe noch sehr spät vor unserer Ausreise, nach dem 11. November sogar, in der Staatsoper Aufführungen gehört, an die ich mich besonders erinnere. Die war sehr kurz vor unserer Ausreise, das war Karajans Zauberflöte. Aber da hatte ich schon eine große Übung im Besorgen von Stehplätzen an der Staatsoper. Und man kannte mich da auch. Die Kassierer kannten mich als langjährigen Besucher der Oper. Und kein Mensch hat mich gefragt, ob ich da eigentlich hin dürfte und ob ich nicht Jude sei und so weiter. Ich war waghalsig, muss man schon sagen. Das war mir aber damals überhaupt nicht bewusst.
Sie sind da also allein hingegangen, ohne Ihre Eltern?
Ja, ich bin also schon so 37, auch vorher schon in die eine oder andere Oper allein gegangen oder mit unserer Haushälterin Frau Hellwig, die gerne auch in die Oper ging. Die kannte Maria Müller, die große Sopranistin. Und ich hatte immer irgendeine Begleitung, aber auch manchmal ging ich alleine.
Erinnern Sie sich noch, um mal auch die Jahre noch mal zusammenzubringen, 1924 im Dezember geboren, wenn Sie also 1936 in die Oper gegangen sind, waren Sie noch nicht ganz 12. Was war das erste Stück?
Ja, die erste Oper, die ich gehört habe, war schon 1935.
Also mit
im Kulturbund. Das war Samson und Delila von Saint-Saëns. Und das war eine Kulturbundveranstaltung. Und die waren damals auf einem ungeheuer hohen Niveau, wie ich jetzt feststellen muss, wenn ich die Sänger ansehe, die in dieser Oper gesungen habe, da war zusammen eine Sängerin, eine Altistin namens Susanne Löwenstein, die später in New York als Susan Sten, glaube ich, hat sie sich genannt, eine beachtliche Karriere an der Metropolitan Oper gemacht hat. Da waren Leute wie Wilhelm Gutmann und Gerhard Pechner und so weiter. Leute, die später, na gut, man ist dann gestorben, aber Pechner hat noch lange in New York den David gesungen, Meistersänger. Und das waren hervorragende Künstler, die ja alle in ihren Opernhäusern in Deutschland nicht mehr singen durften. Sie waren Juden. Und bei manchen wusste man es vorher gar nicht. Es hat sich auch kein Mensch drum gekümmert. Denn Sänger waren in Deutschland sehr beliebt. Die Opernhäuser waren immer sehr aktiv in allen Städten und da waren viele Sänger. Und es stellte sich dann heraus, dass sie ihr Stammbaum zeigte, dass sie jüdische Großeltern hatten oder irgend sowas ähnliches. Und damit wurde ihnen untersagt, weiter ihren Beruf auszuüben.
Der 11-jährige Walter Lewin, der schon Geigen- und Klavierunterricht hat, geht jetzt in die erste Oper. Auch wenn man 11 Jahre alt ist und schon Musik macht, ist es trotzdem erstaunlich. Gab es da irgendwelche Vorbereitungen zu, damit der 11-Jährige überhaupt was kapiert, oder wurden Sie einfach ins kalte Wasser geworfen?
Nein, es gab Vorbereitungen dazu. Meine Mutter legte großen Wert darauf, dass wir erstens die Textbücher, wenn wir in die Oper gingen, vorher gelesen haben, und zwar manchmal zusammen mit verteilten Rollen. Das war bei uns sehr üblich, auch bei Theaterstücken. Es wurde gerne gelesen mit verteilten Rollen. So habe ich viele Theaterstücke der großen Literatur, Schiller, Goethe, Kleist, was auch immer.
Vater, Mutter, Schwester.
Mit Vater und Schwestern und Mutter. Wir haben alle mitgelesen und das war ein großes Vergnügen. Mein Vater liebte das. Und wir haben also auch Textbücher von Opern auf diese Art und Weise gelesen. Ich besitze eine riesige Bibliothek von alten, jetzt schon etwas zerfetzten Textbüchern von Opern aus dieser Zeit. Dann hat uns unsere Mutter am Klavier die Opern, zum Teil jedenfalls, die großen Stücke daraus vorgespielt. Und wir haben sie, sie hat sie mitgesungen.
Weil sie ja eine ausgebildete Pianistin war und für sie das kein Problem war.
Nein, und sie liebte diese Musik sehr und fand das sehr schön, dass ich mich ganz besonders für Gesangsmusik interessierte. Sowohl Liederrezitale, die bei uns zu Hause auch stattfinden. Eveline Brünn, eine Cousine von Herbert Brünn, sang. Und da gab es Schubert-Abende und das wurde sehr groß geschrieben. Man ging zu Gesangsveranstaltungen und wir gingen da oft hin. Und dann im Kulturbund eben meine erste Oper. Auf die wurde ich sehr gut vorbereitet. Das war ja ein biblischer Stoff und es interessierte mich schon sehr.
In welchem Theater waren die?
Im Theater in der Kommandantenstraße. Das war das Theater des Jüdischen Kulturbunds. Ein sehr schönes Theater. Ich weiß nicht, ob das noch existiert. Das war in meiner Erinnerung jedenfalls ein sehr schönes Theater. Und es gibt ja davon einige Bilder in dem Katalog der Ausstellung, den Sie...
Den die Akademie Anfang der 90er Jahre veranstaltet hat unter dem Titel Geschlossene Veranstaltung, weil es eben eine Veranstaltung war, in die nur Juden Zutritt hatten. Und die natürlich auch eigentlich nicht den Leuten etwas Gutes tun sollte, sondern mit beitragen sollte zur Ghettoisierung. Ja, nicht? Man wollte die Leute abschieben. Übrigens haben Sie das bemerkt im Kulturbund, um darauf noch einmal zu sprechen zu kommen. Mit der Zeit wurden ja auch dann nur noch jüdische Autoren zugelassen. Das heißt, Juden durften nicht mehr Beethoven spielen oder Mozart, sondern sie durften nur noch oder fast ausschließlich nur noch jüdische Autoren, jüdische Komponisten wiedergeben.
Das fing sehr früh an. Es war ein Streitfall, was die Funktion des Kulturbunds sei, auch unter den Verantwortlichen für die Organisation des Kulturbundes, unter Kurt Singer. Sollte man da vorzugsweise jüdische Autoren und Komponisten spielen und hören? Oder sollte das eine allgemeine, die Kultur der deutschen Juden widerspiegeln, die sich ja für die Literatur und die Theaterstücke und die Musikstücke des 19., des 18. Jahrhunderts damit identifizierten und da interessiert waren, die zu hören. Das war ein großer Streit. Und im Laufe der Zeit tatsächlich gab es Direktiven von Seiten der Nazi-Regierung, dass es unerwünscht sei, dass da nicht jüdische Autoren oder Komponisten gespielt wurden oder deutsche. Also auch das Programm, das ich von Alexander Kipnis gehört habe, ein Liederabend, wenn man sich das Programm ansieht, das ist kaum ein Deutscher. Das Schubert ist der einzige sogenannte deutsche Komponist, der war Österreicher, aber die haben die Deutschen requiriert, immer, der da überhaupt vorkam. Alles andere waren große Komponisten, bitteschön Verdi und Saint-Saëns, die russischen Komponisten, Boris Godunov, hat er auch gesungen. Das waren alles Komponisten, die man im Kulturbund eben spielen konnte. So auch die erste Oper Samson und Delila. Trotzdem hat es auch einen Fidelio im Kulturbund gegeben.
Aber Sie sind ja nicht nur in die Theateraufführungen des Kulturbundes gegangen, nein, sondern, wie Sie schon sagten, auch in die anderen Opernhäuser, also in die Staatsoper und in die städtische Oper natürlich auch.
Ja, also mehr in die Staatsoper. Die Staatsoper war mein Lieblingsopernhaus. Städtische Oper war nur ganz bedingt. Es war schon nach der Ära Bruno Walter und Ebert. Und in der Staatsoper bin ich dann sehr bald nach dieser ersten Begegnung mit Samson und Delila gegangen zu einer Carmen-Aufführung. Die hat mich besonders gereizt, denn Carmen kannte ich schon einige berühmte Stücke daraus, die Blumenarie und die Ouvertüre. Und der Dirigent war Leo Blech. Eine interessante Erscheinung, ein wunderbarer Kapellmeister, großer Dirigent und Musiker, der von den Nazis an der Staatsoper sehr lange geduldet wurde. Göring war ja der
Hüter der Staatsoper.
Hüter der Staatsoper. Mhm. Und er mochte diesen Blech, Leo Blech, sehr. Und als ich 36 in die Staatsoper ging, zu meiner ersten Aufführung, da war ich 12. Ja,
knapp 12. Na,
knapp, noch nicht ganz. Ja. Gab es Carmen unter Leo Blech und mit einer Gastsängerin, die hieß Dusolina Giannini. Von der hatte ich gehört, sie sei eine ganz fantastische Sängerin aus Amerika. Und zu diesem Gastspiel wollte ich unbedingt hingehen und habe mir Karten besorgt und war dann in dieser Carmen-Aufführung. Eine merkwürdige Aufführung insofern, als Dusolina Giannini auf Französisch sang und der Rest der Besetzung auf Deutsch. Und dass das zweisprachig dazu ging, hat mich zuerst etwas verwundert. Aber dann habe ich gemerkt, dass alle anderen Leuten war das völlig egal. Ich glaube, sie haben weder das Französische noch das Deutsche verstanden. Und damals gab es ja noch nicht diese Texte, die man heutzutage in den Opernhäusern lesen kann während der Vorführung. Also die meisten Leute kannten sich eben mit der Oper aus. Also solche zweisprachigen Aufführungen hat es immer wieder gegeben. An sich wurden ja in Deutschland, in der Staatsoper, damals alle Opern auf Deutsch gegeben. Giannini war eine ganz berühmte Sängerin, wie sich später herausstellte. Und vielleicht sollten wir uns mal einen kleinen Ausschnitt von ihr anhören. Allerdings nicht aus der Staatsoper in Berlin, aber praktisch aus derselben Zeit, 36, in einem Konzert in New York. Mit den New Yorker Philharmonikern sang sie als Solistin unter Arturo Toscanini eine Arie aus Aida, Ritorna Vincitor.
Thank you.
Herr Levin, wenn man Ihnen zusieht bei dieser Musik, was unsere Hörer ja leider nicht können, dann merkt man, dass Sie nicht nur die Sängerin kommentieren wollen, sondern auch etwas über den Dirigenten Toscanini sagen wollen. Aber vielleicht erzählen Sie uns, was man hier eben ganz besonders wahrnehmen kann.
Toscanini war einer der phänomenalsten Begleiter in Opernaufführungen. Das habe ich persönlich 10 Jahre später, als diese Aufnahme entstand, erleben können in New York. Er hatte sein Debüt ganz unvorhergesehenerweise ja gerade in AIDA gemacht, in einer Aufführung in Rio de Janeiro, wo man den Dirigenten ausgepfiffen hat, der damals dieses Stadione dirigieren sollte. Und es war keiner da, der das übernehmen konnte. Und da hat man den im Cello spielenden Toscanini rausgerufen und gesagt, Mensch, kannst du das nicht dirigieren? Du kennst doch die Oper, wir wissen doch, dass du sie kennst.
Aus dem Orchester raus.
Aus dem Orchester raus. Und er war zu spät gekommen zu dieser Aufführung, hatte keine Ahnung, was da passiert war. Und hat dann notgedrungen sich ans Pult gesetzt. Das Erste, was er machte, er schlug die Partitur zu. Und das hat das Publikum so überrascht, dass sie mal einen Moment Ruhe gaben, denn sie waren bereit, auch ihn auszupfeifen, und hat angefangen zu dirigieren. Und das muss so unglaublich gut gewesen sein, dass es ein Riesenerfolg wurde. Er war kaum 20 damals. Toscanini hat diese AIDA in New York mit dem NBC-Orchester dann noch mal konzertant gemacht. Die habe ich nicht nur die Aufführung, sondern auch die Proben dazu gehört. Darauf kommen wir sicher später noch zu sprechen. Dusolina Giannini hat die AIDA für His Master's Voice, also Electrola, als Gesamtoper in Italien aufgenommen. Sie war die AIDA der Aufführung mit Aureliano Pertile. Damals waren solche großen Opernaufnahmen ja eher eine Seltenheit. Und sie hat man auserwählt, nicht eine Italienerin, die AIDA auf dieser Gesamtaufnahme zu singen. Das lohnt sich heute noch zu hören. Es gibt es ab und zu auf CD.
Und nochmal zurück, die haben Sie gesehen in der Staatsoper 1936?
36 als auf Französisch singende Carmen. Und was ich nicht wusste, ist, dass ich 10 Jahre später an der Juilliard School einen Kompositionslehrer haben wurde, der hieß Vittorio Giannini und war ihr Bruder. So geht das manchmal im Leben. Ich habe dann viele Opern an der Staatsoper gesehen. Besonders in Erinnerung bleibt mir wiederholt eine Aufführung der Zauberflöte. Die habe ich immer wieder mir angehört. Die erste Aufführung war unter dem Dirigenten Johannes Schüler. Der hatte die zweite Wozzeck-Aufführung in Deutschland in Offenbach, glaube ich. Jedenfalls hatte er das da dirigiert, schon in den 20er Jahren. Er dirigierte die Zauberflöte für mein Gefühl eher langweilig. Und das war auch, für mich war das eine langweilige Aufführung. Denn alle 2 Minuten gab es einen Szenenwechsel. Das ist ja in der Zauberflöte so. Und der wurde damals, dauerte ewig lang. Die haben da alles umbauen müssen. Und man hatte immer 10 Minuten Pause und dann kam wieder 5 Minuten Musik, dann wieder 10 Minuten Pause. Und das Ganze dauerte.
Das ist für einen 11-Jährigen nichts.
Unmöglich. Ja. Es wurde so spät, ich war so müde. Und ich fand die Oper daraufhin einfach langweilig. Und als ich das meinem Vater sagte, sagte ich, das ist unmöglich, das ist eine wunderbare Oper. Da musst du unbedingt sofort nochmal hingehen. Ja. Tat ich auch.
War dann Karajan?
Nein, das war noch nicht Karajan. Okay. Das war noch lange nicht Karajan. Das war dann wieder Leo Blech oder Robert Heger vielmehr. Und das war dann 37 eine Aufführung.
Genau, Karajan ist 38.
Ne? Der 8, dann Ende 38. Ja, und das war, dieses war 37 mit der Königin der Nacht gesungen. Von einer Sängerin, die zu einer meiner Lieblingssängerinnen oder Instrumentalisten, wenn man es so sagen will, überhaupt werden sollte. Erna Berger, eine Koloratursopranistin ganz außergewöhnlichen Ranges. Hören wir uns doch mal die Arie der Königin der Nacht an.
In einer Einspielung mit Thomas Beecham und zwar auch aus den 30er Jahren.
Ja, 37, mit den Berliner Philharmonikern merkwürdigerweise als Begleitorchester.
Thank you.
Wenn man diesen Gesang hört, so weit ist er ja eigentlich vom Geigenspiel nicht entfernt.
Nein, im Gegenteil. Das Geigenspiel müsste sich an einem solchen Gesang orientieren. Und leider tun das die Streicher allzu wenig. Man sollte sich Sänger anhören und man sollte sich die Gesangsmusik anhören, wenn man Streicher ist. Denn das Streichinstrument kommt daher. Es ist ein Gesangsinstrument.
Trotzdem müssen wir schnell sagen, dass das Erna Berger war, die damals auch in der Staatsoper dieselbe Rolle, dieselbe Koloratur gesungen hat, die Walter Lewin als 12-Jähriger nun gesehen hat. Und sie waren beeindruckt von Erna Berger.
Tief beeindruckt. Das war für mich ein Welterlebnis. Sowas hatte ich überhaupt noch nie gehört, eine solche Koloratursopranistin. Mozart singend mit einer solchen brillanten Technik, aber dabei auch so musikalisch. Es sind ja der Einzelheiten an kleinen Glissern, die an die Note herangehen und Portamenti machen ganz wenig, dabei ungeheuren rhythmischen Elan und einer Klangschönheit sondergleichen. Also das war schon ein einzigartiger.
Wir müssen ja trotzdem mal eben festhalten, dass das außergewöhnlich ist. Da ist ein 12-Jähriger in der Staatsoper, der sozusagen zum ersten Mal eine große Sopranistin hört und fasziniert ist. Also, dass sie entzündet hat damals schon.
Ich war von vornherein ein Opernnarr. Warum, kann ich eigentlich nicht sagen. Wir waren gut vorbereitet, wie gesagt, auf diese Opern von meiner Mutter. Und ich kannte viele der Arien, ich kannte auch einige der Ensembles. Wir hatten auch Platten, diese das Quintett aus dem ersten, das hatte ich auf einer 78er-Platte. Und da war auch das Finale aus der Entführung auf der anderen Seite. Wir hatten immer Platten, wo diese Sachen drauf waren. Die habe ich mir ewig angehört, zum Ärger meiner Schwestern und aller anderen Leute, weil sie waren dann ganz zerkratzt, nachdem ich sie 20 oder 30 Mal abgespielt hatte.
Als 10, 11, 12-Jährige?
Ja, wir hatten einen sehr schönen Apparat, mit dem man das machen konnte. Aber die Tonabnehmer waren damals noch sehr schwer und die Stahlnadeln haben in diese Platten sehr reingekratzt. Heutzutage gibt es das ja nicht mehr. Man spielt CDs und die werden nicht abgenutzt. Eines Tages werden sie wahrscheinlich von selber zerstäuben und man findet nur noch etwas Staub in der Hülle.
Aber jedenfalls sind keine kleinen Jungs mehr schuld.
Nein.
Wie damals im Hause Lewin.
Ja, das war allerdings, ich war unangenehm in dieser Beziehung. Ich ging dann also weiter in die, wann immer möglich in die Zauberflöte, weil mich die Sänger reizten und die Musik natürlich immer mehr gefangen haben. Auch wurden die Inszenierungen besser. Sie nahmen nicht mehr so viel Zeit für den Umbau, sondern die letzte Aufführung.
Das heißt, Sie haben nicht nur eine Zauberflöte gesehen, sondern
viele.
4, 5, 6?
Ja, ich würde sagen 5 bestimmt. Die letzte allerdings, das hätte ich nicht tun sollen. Die war schon nach dem 11. November. Und das war dann schon streng verboten. Und das hat mich so gereizt, dass ich es doch gewagt habe. Das war Ende Dezember, noch kurz vor unserer Abfahrt. Das war eine Neueinstudierung von Karajan von der Zauberflöte, der einen Riesenerfolg gerade gehabt hatte mit einer Tristan-Aufführung einer Staatsoper. Da wurde das Wort vom Wunder Karajan geprägt in einer Zeitung. Und er dirigierte dann eine Zauberflöte. Und an die erinnere ich mich eben besonders deshalb, weil da waren zum ersten Mal Tempi zu hören, die ich in solcher Mozartmusik überhaupt nicht gewohnt war. Karajan dirigierte das außerordentlich zügig und rhythmisch. Und das war eine neue Art der Mozart-Darstellung. Die hat mich sehr überrascht und hat mich auch sehr beeindruckt. Das war später in seiner Aufnahme dieser Oper kaum mehr zu spüren. Nun, es gibt da eine Ouvertürenaufnahme mit den Berliner Philharmonikern.
38,
ja. Nein, sogar mit dem Staatsoperorchester.
Ja.
Das war, glaube ich, die erste Schallplatte, die Karajan überhaupt gemacht hat. Nach dieser Aufführung. Mhm. Die machte ihn auch berühmt. Mhm. Allerdings hatte ich inzwischen auch natürlich italienisches Opernrepertoire kennengelernt. Also auch die Aida, auch den Rigoletto. Besonders den Rigoletto liebte ich deshalb, weil auch da meine Lieblingssänger sangen Erna Berger als Gilda und Heinrich Schlusnus als Rigoletto. Und eine solche Aufführung war für mich deshalb schon ein Erlebnis, weil ich eben wieder da diesen glockenreinen Sopran von Erna Berger gehört habe.
Nur sie blieb allein mir von all den meinen, fürchte nur nichts mehr, ach, meine Tochter.
nur ein Scherz war's, nicht wahr? Ihr saht mich weinen, jetzt lach ich. Doch du, warum weinst du?
Mein Vater, ach, die Schande!
Himmel, was sagst du?
Lass mich, o Vater, vor dir allein erröten.
Entfernt euch von hier, ihr alle, wenn euer Herz zu dieser Tür sich nahte, lasst ihn nicht den Eintritt wagen und sagt ihm, Herr Narr, geh weiter.
Um Gedanken zu gehen, ist der Schwindung auf der Brut. Komm doch, lasset uns erspähen, was ihr seht, was ihr tut.
Sind allein.
Das war also Anna Berger mit Heinrich Schlusnus im Rigoletto in einer Aufnahme von 1944 mit dem Orchester der Staatsoper Berlin unter Robert Heger. Diese Aufnahme ist während des Zweiten Weltkrieges in Berlin entstanden und ist praktisch die genau selbe Besetzung, die ich noch vor Anfang dieses Krieges in Berlin gehört habe. Unter demselben Dirigenten und mit denselben Sängern in den Hauptrollen, auch Helge Roswenger als Herzog und eben Anna Berger als Gilda und Schlusnus als Rigoletto. Mit Schlusnus habe ich viele Konzerte gehört, denn sein Begleiter Sebastian Peschko war ein Freund meiner Schwester Friedelohe. Der verehrte meine Schwester sehr und kam sehr häufig zu uns ins Haus in Dahlem. Und wir bekamen dann Freikarten für die Konzerte von Schlusnus in der Philharmonie oder in einem der Säle, wo er Liederabende gab. Das war also einer der Sänger, deren Stimme und deren Art zu singen ich sehr früh kennenlernte. Er war ein sehr guter Liedersänger. Die Frage, wie man denn eigentlich in diese Opernaufführung reinkam,
als Zwölfjähriger, zwölf, dreizehn.
Ja, das war ein bisschen in zwiefacher Hinsicht schwierig für mich, denn ich bekam ein sehr bescheidenes Taschengeld und mein Vater bestand darauf, dass, wenn ich in die Oper gehen wollte, so musste das Taschengeld dafür reichen. Und das reichte genau für einen Stehplatz. Eine Mark kostete ein Stehplatz in der Staatsoper. Und die bekam ich in der Woche.
Pro Woche eine Mark.
Ja, aber Fahrgeld, um da mit der Untergrundbahn hinfahren zu können, um die Karten zu besorgen, um sich da am Sonntagmorgen an der Kasse anzustellen, um diese billigsten Karten zu bekommen, musste man tun. Das kam nicht in Frage. Also ich konnte nur entweder mit dem Fahrrad hinfahren und das wollte meine Mutter nicht. Ich habe es dann aber trotzdem gemacht und bin nachts, in der Nacht vom Samstag auf Sonntag, an die Kasse durch ganz Berlin mit dem Fahrrad gefahren, an die Kasse von der Staatsoper, wo man sich anstellte. Die wirklichen Connoisseurs, die Liebhaber und Fanatiker wollten diese billigen Karten haben und stellten sich stundenlang an der Kasse, bevor die aufging, etwa um 10 Uhr früh. Und da war ich ein bekannter Ansteller. Und auch bei den Kassendamen war ich schon bekannt als einer der kleinen Jungs, die ein Opernfanatiker waren.
Und das war immer am Tag der Aufführung?
Nein, also das war jeweils am Sonntag der Woche vor den Aufführungen der ganzen Woche.
Ah, ja.
Und es gab wenig Stehplätze zu einer Mark.
Also es ist ganz interessant, es hat sich da noch nicht so viel geändert zur Jahrhundertwende. Beginn des 20. Jahrhunderts, wir kennen die ganzen Berichte zum Beispiel aus Wien, wie die ganzen jungen Musiker regelmäßig sich angestellt haben um die Stehplätze. Und dann gab es immer ein Wettrennen, wer ist als schnellster oben, damit er dort noch immerhin von den schlechten Plätzen die besten bekommen konnte. Und man weiß, dass zum Beispiel Arthur Schnabel und Arnold Schönberg haben sich da immer regelmäßig ein Wettrennen gegeben, um dorthin zu kommen. Damals in Wien war das ja so, das hatte diese Bedeutung, dass es ja kaum ein sonstiges Konzertleben gab. Es gab also kaum philharmonische Konzerte. Man hat entweder zu Hause selbst Kammermusik gemacht oder man ging in die Oper. Und bei Ihnen ist es jetzt schon irgendwie anders. Sie haben ja praktisch schon eine ganze Palette an Auswahl von Orchesterkonzerten über Instrumentalkonzerte. Aber die Oper bleibt auch bei Ihnen noch ein wichtiger Bestandteil in Ihrem Denken.
Meine ganzen Entwicklung als Musiker und meiner ganzen Klangvorstellung, die ist geprägt von großen und manchmal nicht so großen Sängern, aber immerhin vom Gesang, vom Liedgesang und eben vom Operngesang.
Also auch Ihr Quartettspiel und die Anlage des Quartetts.
Ja, und die Art zu spielen. Meine Klangvorstellung auf der Geige hatte sehr viel zu tun mit Gesang und hat es heute noch. Und ich versuche immer, die Studenten zu animieren, in die Oper zu gehen. Deshalb mein Verhältnis zum Beispiel zum Alban Berg Quartett, als die zum Studium nach Cincinnati kamen.
Zu dem dort ansässigen LaSalle Quartett, wir kommen da noch drauf.
Ja, der erste Geiger, Günther Pichler, der bis heute der erste Geiger des inzwischen weltberühmten Alban Berg Quartetts ist, war ja für einige Zeit Konzertmeister von Karajan an der Staatsoper gewesen. Der kannte die Opernmusik und er kannte Gesangmusik. Das war für mich also kein Problem, klangliche Vorstellungen da zu realisieren. Wir kamen aus derselben Vorstellungswelt. Das ist heute ganz anders. Junge Instrumentalisten sind häufig mit der Gesangsmusik völlig auf einem Kriegsfuß. Sie kennen sie gar nicht.
Und es geht ja nicht nur um den Klang, sondern es geht auch um die Rhetorik der Musik.
Genau, und darum genau geht es. Und eben um Sachen wie Legato und Portato und Portamento und eine Messa di voce, das Crescendo machen auf einer langen Note und dann wieder Diminuendo machen. Die Sachen, die Kriterien und die Spezialitäten in der Technik des Bel Canto, der italienischen Gesangsschule, wenn man die nie gehört hat, dann kann man sie auf der Geige auch sich nicht vorstellen. Aber das gehört dazu. Lange Noten kann man nicht einfach so flach aushalten, wie das heute meistens geschieht. Sie erheischen eine Verlebendisierung, eines Intensivierung, indem man ein Crescendo zur Mitte zumacht und dann wieder ein Diminuendo oder sie überhaupt belebt durch klangliche Veränderungen. All diese Dinge, die aus der Gesangskunst kommen, müsste man kennen. Dann kann man drüber reden. Dann gibt es auch geschmackliche Verschiedenheiten. Aber wenn man das überhaupt nicht kann, ist es sehr schwer, sich das vorzustellen und es ist auch sehr schwer anzunehmen. Ich habe da meine Probleme mit jungen Quartetten, eben wegen des Mangels ihrer Kenntnisse in der Vokalmusik.
Und Sie schicken sie dann in die Oper?
Ja, ich versuche das zu machen. Ob es mir gelingt, ist dann immer eine andere Frage.
Herr Levin, wir halten jetzt im Jahr 1938. Sie haben schon erwähnt, dass Sie ein letztes Mal in der Oper waren, schon nach der sogenannten Kristallnacht. Wie hat denn Ihre Familie dieses Datum erlebt?
Ja, es war natürlich ein erschreckendes Datum. Für mich selber wurde dieser 9. November eigentlich erst, kam mir ins Bewusstsein auf dem Weg zur Schule, den ich völlig normal an jenem Morgen anfing mit dem Autobus quer durch Berlin von Dahlem zum Platz, der, glaube ich, heute Heusplatz heißt.
Theodor-Heuss-Platz,
der hieß damals Adolf-Hitler-Platz, war der Anfang vom Kaiserdamm, da war meine Schule, da wo das Funkhaus ist. Und als ich an der Schule ankam, stellte sich heraus, dass die Schule in der Nacht auch angezündet worden war. Anscheinend hielten es die Nazis für eine Synagoge. Jedenfalls hatte man gehört, es wäre ein jüdisches Gebäude und das konnte man in jedem Fall mal anzünden. Und die Schüler standen völlig verstört, alle auf dem freien Lichthof. Und unsere Direktorin, Frau Fürst, erzählte uns kurz, was da geschehen war und sagte, wir sollten ganz ruhig nach Hause gehen. Und zwar die Älteren sollten einige der ganz jungen Schüler mit nach Hause nehmen, dahin führen, wo sie zu Hause sind, und zwar zu Fuß. Und so brachte ich drei junge Leute schweigend zu ihren Eltern nach Hause und ging dann selber, sollte eigentlich zu Fuß nach Hause gehen. Das war von da nach Dahlem ein weiter Weg. Ich bin dann trotzdem in den Autobus gestiegen und nach Hause gefahren und kam gerade an, als zwei Beamten der Gestapo bei uns zu Hause an der Tür waren und unsere Haushälterin nach meinem Vater fragten. Der war nicht da. Unsere Haushälterin, Frau Helwig, sagte, der ist bei der Arbeit, wie immer. Und er sagte, na ja, gut, wann kommt er denn zurück? Ich sagte, das weiß ich nicht, abends irgendwann. Müssen wir mal wiederkommen. Sie war sehr barsch mit denen und die ließen sich auch einschüchtern und verschwanden dann wieder, glücklicherweise. Was geschehen war, war, dass in der Nacht zu diesem 9. November 1938 ein Telefonanruf zu uns kam ins Schlafzimmer meiner Eltern und am Telefon war der bekannte Dr. Vollmer, den mein Vater ja aus dem Ersten Weltkrieg kannte. Der hatte ihm im Ersten Weltkrieg schon das Leben gerettet.
Wir sprachen darüber in der ersten Sendung.
Ja, und dieser Dr. Vollmer, mit dem er sich einmal im Jahr traf und mit dem er befreundet war auf eine gewisse Weise, war inzwischen ein Chirurg an der Charité, dem berühmten Berliner Krankenhaus, geworden. Und er rief in dieser Nacht an und sagte zu meinem Vater, komm sofort in die Charité. Und mein Vater war überzeugt, das kann nicht sein Ernst sein. Man ruft nicht in der Nacht an und bestellt jemanden ins Krankenhaus. Er sagte, ich muss dich sofort operieren. Mein Vater sagte, du bist wohl nicht ganz bei Trost und hing auf. Und meine Mutter fragte ihn, was denn geschehen wäre. Er erzählte ihr das, sagte, du nimm dein Auto und fahr dahin. Der weiß etwas, was wir nicht wissen, sonst würde er das nicht sagen. hat mein Vater davon überzeugt, in die Charité zu fahren. Da wurde er bereits erwartet. Und Dr.
Vollmer, in der Nacht?
Mitten in der Nacht. Als er da ankam, sagte die empfangende Krankenschwester, sagte, ja, Herr Levin, Sie werden bereits im Operationssaal erwartet. Dr. Vollmer muss Sie sofort operieren. Er hat meinen Vater in dieser Nacht Schrapnellstücke aus dem Rücken entfernt, die da immer noch seit dem Ersten Weltkrieg waren. Er hatte immer ihm gesagt, das müsste raus, das wäre gefährlich. Und er hat ihn in dieser Nacht operiert, ohne dass mein Vater eigentlich eine Ahnung hatte, warum. Darüber wurde nicht geredet. Er lag dann für einige Tage in der Charité. Da hat die Gestapo nie nachgeschaut, denn die Charité war für Juden ja überhaupt nicht mehr zugänglich. Und hat ihm so das zweite Mal das Leben gerettet. Mein Vater wurde dann in eine Rehabilitationsklinik, die noch von Freunden von uns außerhalb Berlins existierte, gebracht, war dann einige Wochen da und ist so der Verhaftung durch die Gestapo entgangen. Meine Mutter inzwischen versucht, unsere Ausreise mit großer Intensität vorzubereiten.
Weil jetzt war klar, wenn die Synagogen brennen, mussten auch die Levins raus.
Allerdings.
Die sich so lange geweigert hatten, auch im Familienstreit, wir sprachen darüber, nach Palästina auszureisen.
Ja, jetzt war es höchste Zeit, wenn nicht schon beinahe zu spät, rauszugehen. Und wir hatten inzwischen beantragt ein sogenanntes, wie nannte sich das, ein Zertifikat, ein Kapitalistenvisum von der britischen Mandatsregierung und bekamen das auch zugesagt, dass wir das mit
das der ganzen Familie... Das sind die Familie, Art von Visen, wo man schwer für zahlen muss.
Ja. Und man beweisen musste, dass man genug Geld hat, um sich in Palästina auch selber ernähren zu können und nicht der Regierung zu Last zu fallen. Ähnlich wie das amerikanische Affidavit später. Und wir hatten jetzt also diese sehr begehrten Visen für eine Familie von 5 Köpfen, meine Eltern und wir 3 Geschwister. Das Einzige, was man jetzt brauchte, war ein Pass. Denn ohne einen Pass konnte man ja kein Visum bekommen. Und den Pass musste man beantragen beim Polizeipräsidenten von Berlin am Alexanderplatz, im Polizeipräsidium. Und das war reine Formsache normalerweise. Es wurde beantragt, meine Mutter hat es sofort beantragt. Und wir bekamen kurzer Zeit darauf, nach dem 9. November, einen schriftlichen Bescheid, Passerteilung abgelehnt. Das hatte es noch nicht gegeben. Und jetzt war guter Rat teuer. Ohne einen Pass konnte man kein Visum haben, ohne Visum konnte man nicht ausreisen. Wir waren also in einer Zwickmühle. Und kein Mensch wusste, was jetzt zu tun war. Es stellte sich dann nach vielen Telefongesprächen heraus, dass wir nicht die einzige Familie waren, denen man ohne Erklärung jetzt den Pass verweigert hatte. Und nach vielem weiteren Rumtelefonieren fand jemand raus, es gäbe einen Rechtsanwalt in Berlin, der vielleicht helfen könnte in dieser Situation. Die Mitglieder der Familien wurden aufgefordert, sich da zu treffen. Meine Mutter ging auch hin. Es waren im Ganzen 10 Familien, denen die Pässe verweigert worden waren, die sich bei diesem Rechtsanwalt trafen. Und dort wurde ihnen bedeutet, dass wenn sie auf ein Konto des Berliner Polizeipräsidenten Heinrich Graf von Helldorff, war das damals, eine sehr beträchtliche Summe einzahlen würden, wäre es sehr wahrscheinlich, dass die Pässe ihnen genehmigt würden. Das wurde natürlich von allen angenommen. Man hatte überhaupt keine Sicherheit, dass das nicht ein Betrug war. Aber man bekam eine Quittung, auf der stand, dass diese Einzahlung wäre für ein Konto, das Graf Helldorff eingerichtet hätte, für weniger wohlhabende Juden, denen damit die Ausreise ermöglicht werden sollte. Also ein Wohltätigkeitskonto von Herrn Helldorff. Was es in Wirklichkeit damit auf sich hatte mit diesem Konto, hat sich dann sehr viel später erst rausgestellt. Jedenfalls, wir bekamen nach kurzen Tagen den Bescheid, wir sollten uns unsere Pässe am Polizeipräsidium abholen. Und das geschah dann auch Anfang Dezember, ging die gesamte Familie Levin ans Polizeipräsidium.
1938.
Und Wir gingen an den Seiteneingang, wie uns bedeutet wurde, weil sonst an dem Haupteingang standen Schlangen von Leuten, die auch ihre Pässe haben wollten. Wir kamen an den Seiteneingang, wurden sofort zu einem Büro geleitet, wo ein sehr freundlicher, älterer Berliner Schutzmann, ein SIPO nannte man die damals in Berlin, Sicherheitspolizei, ein Polizist, saß und sagte, ja, Levin, Familie, ja, Sie wollen nach, er sagt, das will ich nie vergessen, Sie wollen also nach Palästina machen. Ein merkwürdiger Ausdruck. Ja, vielleicht eine ganz gute Idee unter den Umständen. Wie machen Sie das denn? Ja, packen Sie Ihre Sachen. Ja, kann ich Ihnen eine Firma empfehlen? Die empfehlen wir immer für solche Transporte. Die hieß, glaube ich, A. Schäfer, diese Transportfirma. Ja, die würde ich empfehlen. Die sollen ihre Sachen packen und die schicken sie dann nach Palästina. So geschah es. Also man tat das, was einem gesagt wurde. Wir bekamen die Pässe. Die Visen wurden von der englischen Botschaft erteilt und jetzt brauchten nur noch die Sachen gepackt zu werden und sie wurden sehr schnell bei uns gepackt. Und da standen dann immer zwei in Zivil gekleidete Polizisten gegenüber von unserem Haus und beobachteten, was da geschah und wie gepackt wurde. Und als die Firma die Möbel und auch meine Noten, meine Quartettnoten alle gepackt hatte und auch meine Harmonika und alles, was dazu gehörte, kamen die ins Haus rein und sagten, so, haben Sie denn alles jetzt verstaut da? Sagen, was soll denn hier mit dem schönen Flügel passieren? Da stand ein Zweibechsteins. Zweige wollten wir nicht mitnehmen. Aber meine Mutter sagt, ja, ich weiß nicht, die nehmen doch keine Klaviere in diese Liftvans. Sagte, nö, die schicken Sie mal an die Firma Bechstein. Die ist ja hier in Berlin, die sollen die schön wieder herstellen und dann sollen die sie verschicken. Geben Sie ihnen die Adresse, wo das hingehen soll, da in Tel Aviv. Und wir dachten natürlich bei allen solchen Dingen, dass es sich hier um einen Bluff und eine Form von Diebstahl handelt. Nichts dergleichen. Die Flügel gingen an die Firma Bechstein und das Auto, was draußen stand, haben sie uns empfohlen. Den Mercedes, den schicken sie nach Stuttgart, der soll auch auf Trab gebracht werden und den soll die Firma Mercedes dann auch nach Palästina liefern. All diese Dinge sind unglaublicherweise Monate später in Palästina angekommen, unversehrt, ohne dass irgendetwas gefehlt hätte. Es war wie ein Wunder. Wir wurden dann gefragt, wann wir denn fahren wollten und gaben an, dass wir ein Schiffsbillett hatten aus Triest und dahin mit dem Zug fahren wollten, auch vom Bahnhof Zoo. Und dann fragten sie, ja, dann müssen Sie Ihr Gepäck, Ihr Handgepäck und das, was Sie noch so an Kleidern haben, wollen Sie am Abend vorher abgeben. Das muss ja durch den Zoll gehen. Wenn Sie dann mit dem Zug, da haben Sie ja wahrscheinlich schon Platzkarten im Schlafwagen, dann geben Sie das am Abend vorher beim Zoo im Zoll ab. Da soll jemand hinfahren mit den Koffern und die alle aufgeben nach Triest. So geschah es. Das war der Vater von Herbert Brunn. Der hat das aufgegeben. Und der kam zurück und erzählte, dass bei dem Zoll wusste man schon ganz genau, ach ja, die Koffer von Levin, ja, die gehen nach Triest. Ja, können Sie mal nicht. Da brauchen Sie nicht drum zu sorgen, das machen wir schon. Alles war vorbereitet. Irgendjemand passte auf, was geschah. Am nächsten Abend, als wir auf den Bahnhof Zoo gingen zur Abreise, der Zug ging etwa gegen 10 Uhr nachts mit Schlafwagen, standen wieder dieselben zwei zivil gekleideten Polizisten auf dem Bahnsteig und sagten, ja, Sie haben ja Ihre Plätze hier reserviert, ja, gehen Sie mal in Ihre Abteile und machen Sie dann die Türen von innen zu. Da kommt niemand rein und sie sollen auch nicht rausgehen aus den Abteilen. Der Zug macht ja Station dann am Morgen in München. Da gehen die Eltern Levin bitte nicht aus dem Abteil raus. Sie bleiben in diesem Abteil. Die Kinder können ja auf den Bahnsteig gehen und ihnen ein Würstchen und ein Glas Bier besorgen. Aber sie bleiben im Abteil. Kein Mensch wusste, warum. Wir sind in diese Abteile gegangen, haben die Kinder hatten einen Abteil, meine Eltern einen anderen. Sie haben sie von innen zugeschlossen und nie ist irgendeine Kontrolle gekommen. Unsere Fahrkarten wurden nicht kontrolliert, unsere Pässe wurden nicht kontrolliert. Wir kamen nach München, der Zug fuhr dann weiter über Salzburg, Graz, nach Jugoslawien und dann endlich nach Triest. Und als wir da endlich in Jugoslawien über die Grenze von Österreich zu Jugoslawien fuhren und so ein altmodischer Bahnbeamter mit einer Laterne reinkam und so etwas Deutsch mit Akzent und guten Namen sagte, wussten wir, dass wir endlich aus Deutschland raus waren. Ich glaube, mein Vater ist sichtlich ein Stein vom Herzen gefallen. Und wir kamen dann nach Triest und erwarteten da die Überfahrt von Triest nach Haifa mit dem Lloyd Triestino. Da gab es zwei Schiffe, die immer zwischen Palästina und Triest hin und her fuhren. Das eine war die Galilei und das andere die Jerusalemme. Zwei Dampfer. Eine denkwürdige Überfahrt in die Befreiung und die nächste Periode meines Lebens in Palästina.
Walter Lewin und das LaSalle-Quartett. Sie hörten den vierten Teil der musikalischen Biografie von Walter Lewin unter dem Titel »Ein jugendlicher Opernnarr, die Pogromnacht und eine überstürzte Ausreise«. Die Musikeinspielungen in dieser Folge waren »Ritorna Vincitor«, Szene und Romanze der Aida aus dem ersten Akt von Giuseppe Verdis Aida mit Dusolina Giannini, Sopran und dem New York Philharmonic Orchestra unter Arturo Toscanini in einer Aufnahme von 1936. Danach die Arie der Königin der Nacht aus Wolfgang Amadeus Mozarts Zauberflöte, gesungen von Erna Berger mit den Berliner Philharmonikern unter Sir Thomas Beecham in einer Aufnahme aus dem Jahre 1938. Und danach »Mio padre, tutte le feste, si vendetta« aus Giuseppe Verdis »Rigoletto«, ebenfalls mit Erna Berger und Heinrich Schlussnuss. Sie hörten das Orchester der Staatsoper Berlin unter Roland Heger in einer Aufnahme aus dem Jahre 1944. Zum Schluss dieser Folge unserer Sendereihe mit Walter Lewin hören Sie das LaSalle-Quartett mit einer Einspielung von Maurice Ravels Streichquartett F-Dur. Ravels Quartett ist 1903 entstanden und trägt die Satzbezeichnungen Allegro moderato, très doux assez vif, très rythmé, très lent, vif et agité. Es spielen Walter Lewin erste Violine, Henry Meyer zweite Violine, Peter Kamnitzer Viola und Jack Kirstein Cello in einer Aufnahme von Radio Bremen aus dem Jahre 1961.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
Walter Lewin und das LaSalle-Quartett. Zum Abschluss der vierten Folge unserer 26-teiligen Senderreihe hörten Sie Maurice Ravels Streichquartett F-Dur in einer Aufnahme des LaSalle-Quartetts aus dem Jahre 1961, aufgenommen bei Radio Bremen. Die nächste Folge unserer Senderreihe hören Sie heute in 14 Tagen.